Hallo Marie.
Hallo Luisa.
Hallo ihr alle. Willkommen bei einer neuen Folge von Behind Science. Langsam zieht der Herbst ja hier so ein bisschen ein. Yo. Ich freue mich sehr darauf, muss ich sagen. Wobei ich auch schon so ein bisschen Sommerblues, Sommervermissung habe. Also es ist irgendwie beides
ja,
schön.
Ja, also jetzt geht's ja überall los, dass nur noch Rezepte für Pumpkin Spice Latte geteilt werden und so.
Und überhaupt,
ne?
Alles mit Pumpkin. Meine ganze, also Kürbissuppe, Kürbisdrink, Kürbisnudeln, alles.
Ja, ganz Instagram ist voll damit. Aber es spricht mich auch ein bisschen an. Also wenn ich das so sehe, kriege ich dann schon auch ein bisschen Appetit.
Ja, Appetit und irgendwie diese kalte, klare Luft mag ich sehr gerne.
Oh,
also
ja,
es ist schon,
wieder atmen.
Hat schon schöne Sachen irgendwie so. Aber eine Sommersache, die ich jetzt schon so ein bisschen vermisse, sind Sommergewitter. Ist vielleicht nicht so was, was einem direkt einfallen würde. Also natürlich auch Freibad und ist es warm und so, werde ich vermissen oder vermisse ich jetzt schon. Aber Sommergewitter, finde ich, sind was ganz Besonderes. Also ich finde dieses Gewaltige, was dann auf einmal so losstürzt, obwohl es gerade noch irgendwie 30 Grad draußen waren und dann sitzt man irgendwo drinne und ist noch so aufgewärmt von der Sonne und guckt raus und überall Blitze und Donner. Also ich finde das irgendwie toll.
Ja, und man kann so die Fenster auflassen, weil es ja warm ist, ne? Aber man selber sitzt im Trockenen und man hört so dieses Prasseln. Ich liebe auch diese ganzen Geräusche, die dann da so in der Luft sind. Wenn sich das so den ganzen Tag über steigert, es wird immer schwül, immer heißer und dann abends kommt es runter.
Ja, Wumms, genau.
Stimmt, das schön.
Und dass wir das so entspannt beobachten können, deswegen hier die Überleitung, das haben wir einer Sache zu verdanken, einer Vorrichtung an unseren Häusern. Also wenn wir drinnen sind und diese Sommergewitter sehen, dann haben wir einer Vorrichtung zu verdanken, dass sie uns vor Blitzen schützt und wir das einfach nur genießen können. Und diese Vorrichtung wiederum haben wir einem Mann zu verdanken, dem man das erstmal so gar nicht zuschreiben würde, weil er noch so viele andere Dinge gemacht hat und für so viele andere Dinge berühmt ist. Bei der Folge mussten wir uns aber echt so ein bisschen bremsen, um da nicht so 3 Stunden mitzufüllen, weil sein Leben ist einfach unfassbar. Ein total bewegtes Leben, was eben auch mit Blitzen und Gewittern zu tun hatte.
Aber das ist gut, dann haben wir viel zu erzählen heute. Wir sprechen über Benjamin Franklin und die Erfindung des Blitzableiters.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Seine Biografie klingt echt, und da musste ich direkt dran denken, vielleicht auch, weil der Vorname das macht, aber klingt echt wie so 10 Folgen von Benjamin Blümchen. Der hat ja auch immer so verschiedene.
Wie kommst du darauf?
Ja, der hat immer so verschiedene Berufe ja ausgeführt. Also das waren ja, jede zweite Folge hatte der ja einen neuen Beruf. Benjamin Blümchen als Filmstar, Benjamin Blümchen als Briefträger, Benjamin Blümchen als Wetterelefant, genau, als Tierarzt, Schornsteinfeger, Detektiv und so weiter. Also das war ja so die Storyline. Benjamin Blümchen probiert irgendwelche Jobs aus und ein bisschen eine Parallele gibt's zu unserem Benjamin Franklin.
Ja, stimmt. Es ist nicht der schlechteste Vergleich, weil unser Benjamin Franklin, über den wir heute sprechen, der hat auch so allerlei Rollen, ne? Man könnte so ein paar Episoden zum Beispiel nennen, der amerikanische Drucker, als Verleger, als Schriftsteller, als Naturwissenschaftler, Erfinder, Staatsmann. Mhm. Also die Liste könnten wir hier richtig lang machen. Er gilt als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Okay, da kommt jetzt Benjamin Blümchen dann doch nicht mehr ran in so eine Folge.
Vielleicht können wir da mal was aufsetzen. Benjamin Blümchen gründet die Vereinigten Staaten. Oder Benjamin Blümchen als Staatsmann. Ja, vielleicht hinkt der Vergleich doch ein bisschen. Aber irgendwie musste ich sofort daran denken, als ich die Biografie gelesen habe. Und Benjamin Blümchen auch immer gute Kindheitserinnerungen.
So. Auch gemütlich, kann man auch gut bei Gewitter machen. Kassetten hören oder Podcast.
Oh ja, das macht ihr hier schon ganz richtig. So, jetzt erstmal Benjamin Blümchen beiseite. Es soll ja hier um Benjamin Franklin gehen. Und wir stürzen uns mal rein in sein Leben. Er wird 1706 als 15. Kind, das ist Wahnsinn, eines Kerzen- und Seifenmachers geboren, und zwar in Boston. Also er wurde vor 318 Jahren geboren. Sein Vater ist damals von England nach Amerika ausgewandert, weil er sich dort ja, so ein bisschen ein besseres Leben erhofft, wie so viele in dieser Zeit. Also das heißt, Benjamin Franklin war so die erste Generation, die dann in den USA oder späteren USA eben aufgewachsen ist.
Ja, er wird dort geboren und sein Vater möchte, dass er Pastor wird und schickt Benjamin deshalb auf die Bostoner Lateinschule. Und da macht sich Benjamin auch ziemlich gut. Er gehört zu den besten Schülern und überspringt direkt mal eine Klasse. Das ist eigentlich ein Grund zu feiern, aber der Vater, der schreibt ihm seine Erfolge ja nicht ab, aber der sagt irgendwie, ja, geh mal lieber doch in eine andere Schule, da kannst du noch ein bisschen schreiben und Arithmetik lernen. Und Benjamin behauptet später, sein Vater hätte sich diese andere Schule wohl nicht mehr leisten können, wo er vorher war. Aber einige Biografen gehen davon aus, dass der Vater eigentlich damit was fördern wollte, was er in Benjamin gesehen hat. Er hat nämlich erkannt, ja, da ist auch irgendwie so eine rebellische Art in ihm und vielleicht ist diese ganz geistliche Laufbahn, das mit dem Pastor und ja, dieser Lateinschule doch nicht so das, was zu Benjamin passt. Ja. Und vielleicht hat er ihn deswegen dann auf die andere Schule geschickt.
Ja, wir wissen es nicht ganz sicher, aber ich finde es ja immer super, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte oder Lehrer oder wie auch immer erkennen, was so das Beste für die Kinder ist und nicht an den Idealen festhalten, die es irgendwie so gibt. Also wenn sie irgendwie erkennen, okay, die sind so handwerklich begabt, dass man das dann eher fördert oder künstlerisch begabt oder so. Also schön das Ganze am Kind anpassen, finde ich erstmal eine super Sache, wenn das der Grund war. Allerdings geht er nur insgesamt 2 Jahre zur Schule und arbeitet danach im Laden seines Vaters. Der schickt ihn wiederum nach wieder 2 Jahren in die Lehre zu seinem älteren Sohn James. Das ist ein Drucker und der hat eine eigene Zeitung gegründet. Also damals, das ist ja das Spannende, so in dieser neuen Welt musste ja alles neu gegründet werden. Das fand ich irgendwie bei der Geschichte auch so besonders spannend, dass da so alles bei Null war. Und man hatte das ganze Wissen irgendwie schon halt aus den alten Ländern, aus England oder Frankreich oder so, aber man konnte alles bei Null ansetzen und da war eben diese Familie Franklin ja ganz, ganz vorne mit dabei und natürlich auch praktisch, wenn man so viele Geschwister hat. Jetzt kann Benjamin also von seinem Bruder James alles übers Drucken lernen und so geht's jetzt los mit Benjamin im Berufsleben.
Er ist jetzt, muss direkt praktisch mit ran. Er lernt ganz viel übers Drucken, aber auch übers Schreiben. Benjamin veröffentlicht in der Zeitung von seinem Bruder nämlich seine ersten Artikel und das Spannende ist, er veröffentlicht die unter einem Pseudonym und zwar als Mrs. Silence Do Good. Ich fand das auch interessant, weil ich glaube, es gibt in der Geschichte auch viele Frauen, die unter einem männlichen Pseudonym schreiben mussten und er hat eben so einen weiblichen Namen gewählt. Er schreibt da humoristisch-kritische Essays zu gesellschaftlichen Themen und schreibt die vor allem nachts, also ganz heimlich, schiebt die dann unter der Tür der Druckerei durch. Da werden die dann abgedruckt, ohne dass irgendjemand weiß, wer der Schreiber von diesen Essays ist. Zum Beispiel kritisiert er in seinen Artikeln die Nähe zwischen Staat und Kirche und die Artikel sind aber extrem gut geschrieben, also total lustig. Das ist wirklich eine witzige Kolumne und auch ganz schlaue Gedanken, die er da teilt. Denn das Gute ist ja, als Druckerlehrling hat Benjamin leichteren Zugang zu Büchern. Das heißt, er hat auch ganz viel, was er so aufsaugen kann an Wissen und was er dann in dieser Kolumne jetzt heimlich teilen kann. Ja. Heimlich, aber öffentlich.
Es ist so ein bisschen wie Bridgerton und, ach, wie heißt sie denn?
Ja, Lady Whistledown.
Lady Whistledown, ja, genau.
Also ja, es ist Whistledown, genau.
Ganz witzig. Wäre mal spannend, ob die Schreiber von Bridgerton sich vielleicht davon haben inspirieren lassen. Auf jeden Fall.
Sein, ne?
Ja, ein richtiges Schlitzohr. Benjamin.
Ja, aber ein schlaues.
Ein schlaues.
Was sein Wissen teilen wollte.
Ja, genau. Und das auch in die Welt hinaustragen wollte, was er so denkt und fühlt und so, ne? Auf jeden Fall, James ist total begeistert von dieser Mrs. Silent Do Good. Also
ja, auch er hat keine Ahnung,
Pseudonym,
ne?
Pseudonym, genau. Und lobt sie in höchsten Tönen. Leider geht das Ganze dann nach hinten los, als sein Bruder James sich dann auch mal in gesellschaftskritischen Texten versucht. Also er will das quasi so ein bisschen nachahmen und veröffentlicht das Ganze aber unter seinem eigenen Namen, also nicht unter einem Pseudonym.
Ja, zum der Beispiel, ist mutig.
Ja, genau. Zum Beispiel so ein Kommentar: Von allen Schurken ist der fromme Schurke der Schlimmste. Also er geht da auch wieder auf die Kirche und generell eben auf religiöse Bräuche und die Behörden sind total entsetzt darüber und entziehen ihm die Arbeit als Herausgeber der Zeitung, ja, weil er das eben direkt mit seinem Namen veröffentlicht hat und dann eben noch der Herausgeber höchstpersönlich, also das geht gar nicht. Und deshalb erscheint die Zeitung dann tatsächlich kurz unter dem Namen von Benjamin Franklin, wobei sein Bruder weiterhin so die Leitung übernimmt und die Fäden im Hintergrund in der Hand hält. Und irgendwann eröffnet Benjamin seinem Bruder dann, dass er hinter dem Pseudonym steckt und der Bruder ist nicht begeistert, obwohl er ja eigentlich vorher diese Mrs. Do-Good total super fand.
Er war Fan.
Ja, genau, völlig Fan ist, sondern er ist komplett entsetzt. Und da kommt irgendwie so eine Brüderfehde halt ja so ums Eck. Also
vielleicht auch neidisch, ne?
Total, er ist super neidisch, er fühlt sich hintergangen und ja, rastet wirklich komplett aus, geht auch richtig körperlich gegen Benjamin vor, also schlägt ihn und ganz extrem, wie er da
eskaliert ein bisschen.
Genau, ja, ist halt total eifersüchtig, weil der so gut schreiben kann und er ja irgendwie eher nicht. Ja. Das hat sich ja gerade gezeigt.
Das wäre so ein Fall, wo man sagen würde, ich bin nicht traurig, ich bin enttäuscht.
Nur enttäuscht, genau. Ich fühle mich einfach hintergangen. Ja, so ein bisschen auch irgendwie nachvollziehbar, aber es ist natürlich ein absolut niederer Grund, warum er jetzt seinen Bruder dafür so verachten muss, nur weil er ein Talent hat. Ne? Also es ist einfach schade, dass er das nicht einfach annehmen konnte. Aber die beiden streiten sich so sehr, dass Benjamin von zu Hause wegläuft und mit nur 17 Jahren heimlich mit dem Schiff in eine neue, sehr spannende Stadt fährt. Und zwar nach New York. Da läuft er jetzt mit dem Schiff ein. Ja, mit nur 17 Jahren. Wahnsinn.
Das ist schon krass, finde ich. Heftig, guck mal, so ein krasser Streit, dass er sagt, ich muss jetzt flüchten, ich gehe jetzt mit dem Schiff nach New York. Also da hat er mit 17 echt schon mehr erlebt als manch anderer wahrscheinlich in seinem ganzen Leben. Überleg mal hier, mit 17.
Ja.
Was haben wir da so gemacht? Da muss schon viel passieren, dass man halt in Erwägung zieht, sowas zu machen, ne?
Ja, das stimmt.
Also, ja, aber er kommt jetzt da mit dem Schiff an und ihr könnt euch vorstellen, er musste da sehr schnell erwachsen werden.
Mhm. Ja, ich überlege auch immer so, was haben wir dann irgendwie mit 17 gemacht, aber wir haben natürlich wahnsinniges Glück gehabt, dass wir nicht so schnell erwachsen werden mussten.
Ja.
Ne? Muss man auch mal so sehen.
Und jetzt müssen wir aber mal überlegen, okay, der kommt da jetzt an, er lernt auch auf dem Schiff einen Drucker kennen zufällig. Das hätte ja jetzt perfekt sein können, weil mit Drucken, Zeitung drucken kennt er sich ja aus, aber dieser Kontaktmann, den er da trifft an Deck, der sagt halt, ja, in New York gibt's noch keine eigene Zeitung und deshalb werden da natürlich auch keine Drucker gebraucht und er vermittelt ihn aber an einen Kollegen in Philadelphia und dann gibt's nochmal so ein paar verrückte Wendungen und Umzüge in Benjamins Leben, also er wechselt immer mal wieder den Ort. Sein Schwager in Boston, er meldet sich per Post bei ihm und bittet ihn, nach Hause zurückzukehren. Also da gibt's auch Stimmen, die sagen, komm doch bitte wieder. Aber Benjamin verfasst dann ganz schnell ein Antwortschreiben, in dem er die Gründe aufzählt, ganz genau, warum Philadelphia jetzt viel lebenswerter für ihn ist. Und zufällig fällt dieser Brief wiederum dem Vizegouverneur von Pennsylvania in die Hände. Kann man sich auch nur so fragen, hallo, Briefgeheimnis?
Ja, das
guckt der da drängt rein?
Ist auch so verrückt irgendwie.
Ist mir zufällig in die Hände gefallen.
Das, ja, ich musste dann auch zufällig lesen und zufällig dir eine Antwort schicken.
Aber es ist ein bisschen gut für Benjamin, dass er das liest, weil inhaltlich ist das ja jetzt gar nicht so spannend, ist ja jetzt nicht eine Kolumne, aber der bemerkt trotzdem, dass Benjamin jemand ist, der sehr gut schreiben kann und ist davon sehr beeindruckt.
Ja, und das ist irgendwie so Story of the Life of Benjamin Franklin. Also bei ihm ergibt sich oft so eins nach dem anderen oder aus einem Unglück kommt dann wieder ein glückliches Treffen oder irgendwie eine glückliche Erkenntnis und so eben da auch. Und als hätte er versehentlich eine Bewerbung so an die falsche Firmenadresse geschickt, geht das Ganze dann auf.
Außerdem die falsche Mailadresse genommen.
Ja, so. Genau. Und wird dann halt genommen, weil die irgendwie begeistert von ihm waren. Und dieser Vizegouverneur verspricht jetzt Benjamin, dass er ihn bei der Eröffnung einer Druckerei in Philadelphia unterstützen wird und schickt ihn mit einem Empfehlungsschreiben zurück zu seinem Vater nach Boston. Sehr, sehr viele Umzüge stehen also an und er ist jetzt wieder bei seinem Vater, der eigentlich super stolz ist, ihn aber trotzdem nicht unterstützen will und deshalb segelt Benjamin ja unverrichteter Dinge zurück nach Philadelphia. Also der ist wirklich viel unterwegs, ehe er da irgendwie so seinen Platz findet. Stelle ich mir auch sehr zermürbend und auch ein bisschen einsam vor. Aber es hat Benjamin wahrscheinlich auch geholfen, so unabhängig zu werden und auch viele Menschen kennenzulernen in diesen Notsituationen. Und er musste sich halt irgendwie auch immer so ein bisschen alleine durchschlagen.
Ja, erinnert mich auch ein bisschen an Hedy Lamarr, die ja dann auch auf dem Boot irgendwie ihren zukünftigen Manager kennengelernt hat und so. Also auch interessant, wie dann, glaube ich, oft so die Menschen, die so unterwegs waren, Reisende waren, sich so gegenseitig unterstützt haben.
Ja, ich glaube auch, das waren halt Menschen, die diese Notsituation halt optimal genutzt haben, die nicht gesagt haben, okay, jetzt gebe ich mich hier meinem Schicksal hin und weiß nicht, was ich tun soll, sondern die da immer neuen Mut so draus geschöpft haben. Also das ist schon toll.
Wo man ja auch so wusste, ein bisschen wie so Backpacker heute vielleicht. So, ich glaube, wenn du alleine unterwegs bist, dann lernst du auch immer Leute kennen.
Auf jeden Fall.
Und da war ja dann noch klar, okay, wir haben jetzt alle das gleiche Ziel. Dieses Schiff fährt in eine Richtung. Also wir sind jetzt nicht mehr auf dem Schiff, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und da kann man sich schon mal ganz gut zusammentun und neue Partner finden.
Auf jeden Fall, vor allem halt irgendwie in diesem unberührten Staat. Also du konntest da ja alles neu gründen, neue Ideen entwickeln. Da hat keiner gesagt, nee, das ist doch unrealistisch. Das haben die Nachbarn schon probiert, das ging nicht. Und da war Benjamin Franklin irgendwie so wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit seinen vielen Ideen und Talenten und seinem Mut.
Ja. Okay, jetzt aber wieder zu unserem Benjamin, zurück nach Philadelphia. Da arbeitet er jetzt wieder als Drucker also und entwickelt seine erste Erfindung. Er entwickelt einen Schriftschnitt. Das ist eine Variation von einer Schriftart, bei der sich Stärke, Laufweite und Lage der Schrift verändert. Das heißt so der genaue Look der Schriftart. Und diesen Schriftschnitt, den stellt Benjamin als Bleilettern her. Es heißt, dass der Typograf Morris Fuller Benton zur Erinnerung an diese Erfindung von Benjamin Franklin eine ganze Schriftfamilie entwickelt, die den Namen Franklin Gothic trägt. Und ihr könnt das ja selber auch mal testen. Also als wir geguckt haben, ob wir diese Schriftfamilie bei Word noch finden, ja, die findet man. Wir haben 6 Variationen der Schriftfamilie Franklin Gothic bei uns gefunden und dazu gehört auch, also es gibt eine sehr bekannte Marke, die diese Schriftart nutzt als Corporate Identity und zwar ADAC.
Ja,
das sehe
ich auch so gut.
Die benutzen diese Schriftart. Also ein richtiges Denkmal für Benjamin in der Werbung vom ADAC.
Ja, finde ich auch richtig, richtig witzig. Das so als kleine Randnotiz, super spannend, werde ich auf jeden Fall.
Das war Folge 1, Benjamin als Schriftartentwickler.
Genau, eigentlich soll es ja um was ganz anderes gehen. Wir kommen da gleich hin. Keine Sorge. Also er hat irgendwie so eine Idee nach der nächsten und baut sich jetzt sein ganzes Drucker-Imperium auf. Also er finanziert jetzt Druckereien entlang der gesamten Ostküste und etabliert so eine Art Franchise-System mit Druckereien. Also ziemlich smart. Er weiß auch, wie man das Geld vermehrt, sage ich mal. Und er ist sein Leben lang auch super stolz auf seinen erlernten Beruf und beginnt sogar sein Testament mit den Worten: Ich, Benjamin Franklin aus Philadelphia, Drucker. Also er steht so richtig hinter diesem Beruf als Drucker, zu dem er ja ausgebildet wurde. Und man hätte ja auch denken können, er schreibt da Staatsmann oder Gründer Amerikas oder so. Aber er schreibt Drucker. Das war so seine Identität.
Ja, das ist echt spannend. Er wird dann auch noch Bibliothekar. Er gründet die erste Leihbibliothek Amerikas und die gibt's auch heute noch. Die hat mittlerweile mehr als 500.000 Bücher und diesen Ort, den nutzt Benjamin auch selber, um sich da weiterzubilden und natürlich neue Menschen kennenzulernen. Ihr kennt ihn. Guter Treffpunkt zwischen so Bücherregalen. Und so kommt er dann auch in die höheren gesellschaftlichen Schichten, was wieder nützliche Kontakte sind, und schafft es sogar, eine freiwillige Feuerwehr in Philadelphia zu gründen. Also ihr seht, es gibt so, der setzt sich auch echt ein gesellschaftlich und gründet dann auch noch was anderes, auch wieder so ein kleiner Nebenaspekt, die American Philosophical Society, ja. Die gründet er auch.
Ja, es ist unglaublich, was er so für Ideen irgendwie umgesetzt hat. Und ihm sind eben nicht nur Erfindungen und Wissen an sich wichtig, sondern es ist ihm auch ein Anliegen, das Ganze zu vermitteln und andere daran teilhaben zu lassen. Und diese Einstellung trägt er sein ganzes Leben lang mit sich. Und er versucht auch immer im Sinne der Gesellschaft zu handeln. Also natürlich, ja, muss man dazu auch sagen, er wusste, wie er sein eigenes Geld vermehrt und wie er selbst irgendwie bekannter wird. Aber es war ihm immer schon ein bisschen ein Anliegen, ja, die Gesellschaft zu unterstützen und voranzubringen. Und das ehrt ihn irgendwie sehr, dass er alles in den Dienst der Gesellschaft gestellt hat. Und auch bei seinen wissenschaftlichen Erfindungen, zu denen wir jetzt endlich kommen, sind immer ja das Wohl der Gesellschaft und der praktische Nutzen so die ersten Ziele, die Gesellschaft daraus ziehen kann. Und so experimentiert er zum Beispiel auch mit elektrostatischen Entladungen. Also ja, hier nochmal, er ist Drucker, hat die Freiwillige Feuerwehr gegründet, war zwischendurch mal Bibliothekar, Autor, Journalist und jetzt experimentiert er auch noch mit elektrostatischen Entladungen zum Beispiel.
Ja.
Sag doch, der ist ein bunter Hund. Aha. Wenn er nicht Blümchen.
Ja, und jetzt wird's auf jeden Fall ein bisschen abenteuerlich. Also er begibt sich da jetzt auch auf Gebiete, die potenziell ein bisschen gefährlicher sein können. Aber für uns natürlich besonders spannend. Also, er stellt fest, dass die elektrostatischen Entladungen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Blitzen haben und findet heraus, dass elektrische Ladungen von Metallspitzen angezogen werden. Und das ist voll die Erkenntnis, denn bis dahin dachten die Menschen, dass Blitze eine Strafe des Himmels seien. Und es war noch gar nicht klar, dass ein Blitz irgendwie elektrisch geladen ist. Das heißt, alle diese Beobachtungen und Gedanken, die er sich gemacht hat, waren schon total neu. Später schreibt er das dann auf, also seine Beobachtungen über Gewitter, in einem Brief an einen befreundeten Geografen. Und er schreibt da, wenn elektrifizierte Wolken über ein Land, hohe Berge, große Bäume, hoch aufragende Türme, Kirchtürme, Masten von Schiffen, Schornsteine und so weiter ziehen, dann ziehen diese das elektrische Feuer auf sich und die gesamte Wolke entlädt sich dort. Das heißt, er glaubt, dass Blitze sichtbar gewordene Elektrizität sind und dass hohe Punkte, wie zum Beispiel ein hoher Berg oder ein Schornstein, diese elektrische Ladung irgendwie anziehen.
Ja, also er ist da schon sehr, sehr dicht dran an dem, was man dann später sehr sicher darüber weiß. Und das leitet er sich quasi einfach so aus seinen Experimenten ab und seinen Beobachtungen. Und er muss jetzt diese Theorie aber erstmal beweisen, weil ja, also das Wissen war ja wirklich noch ganz am Anfang. Also man dachte, wie gesagt, dass das eine Strafe des Himmels ist und er will jetzt da oder behauptet jetzt sozusagen da, dass da elektrische Ladungen auf die Erde rasen.
Ja, nochmal zur Erinnerung, wir gehen hier für diese Folge 300 Jahre zurück.
Ja, genau, das ist schon eine Weile her. Und jetzt muss er eben ja einen Beweis entwickeln und er entwickelt das sogenannte Sentry Box Experiment, auf Deutsch Schilderhaus Experiment. Und das ist ein bisschen abenteuerlich und auch nicht ganz ungefährlich. Also pass auf, der Aufbau dieses Experiments ist wirklich ein bisschen komplex. Dazu sollte auf einem Turm ein Schilderhaus platziert werden. Das ist so ein kleines Wachhäuschen, wie man das so aus London kennt, wo ein Wachmann drin steht und es hat meistens so ein Metalldach. Also finde ich auch.
Es sieht aber wirklich auch gar nicht sicher aus, finde ich.
Überhaupt nicht.
Da würde ich mich bei Gewitter, glaube ich, nicht so gerne reinstellen.
Nee, vielleicht, wenn es zwischen irgendwelchen Wolkenkratzern steht, ne, um trocken zu bleiben. Aber
ja, aber er will das halt auf den Berg stellen.
Ja, genau, genau. Dieses Häuschen ist mit einer langen, in den Himmel ragenden Eisenstange jetzt versehen in dem Experiment von Benjamin. Und über die Eisenstange soll jetzt die Gewitterelektrizität auf einen Mann übertragen werden, der in diesem Schilderhaus steht und der durch die Erzeugung von Funken den Nachweis der elektrostatischen Aufladung der Wolke erbringt. Also der sozusagen in dem Schilderhaus stehend sehen soll, okay, hier sind gerade Funken an dieser Stange, an dieser Eisenstange entstanden. Das heißt, das ist wahr, dieser Blitz hat gerade eine elektrostatische, war hier gerade elektrostatisch aufgeladen sozusagen. Einfach eine extrem krasse Vorstellung, dass da wirklich ein Mensch in diesem Häuschen hätte stehen müssen. Also wie gesagt, das Ganze war nur ein erdachtes Experiment, aber also wie zur Hölle sollte das funktionieren?
Ja, es gab halt noch keine Webcams oder so. Der hat wahrscheinlich gedacht, wenn ich das jetzt auf dem Berg baue, wie kann ich dann sehen,
genau, wie kann ich das festhalten,
ob es wirklich passiert?
Deswegen musste
da gucken, muss jemand stehen. Genau. Ja, aber absolut krass. Aber er möchte eben was Wichtiges beweisen, um Menschen zu schützen. Also er überlegt, glaube ich, so ein bisschen, okay, einer für alle, so, wir stellen einen da jetzt in die Gefahr, aber im besten Fall finden wir dann was raus, was alle anderen schützt. Er glaubt nämlich, dass wenn sich seine Hypothesen von dieser elektrostatischen Aufladung bestätigen, dann könnten die Blitze lautlos aus den Wolken abgeleitet werden. Das wäre natürlich genial. Und tatsächlich führt ein französischer Naturforscher genau dieses Experiment, okay, ein bisschen abgewandelt, ein paar Jahre später durch. Er stellt eine Metallstange auf und kann dort Funken nachweisen. Wir müssen dazu sagen, zum Glück steht nicht direkt daneben ein Mann. Also das war die Abänderung. Es war nicht ganz so gefährlich, aber trotzdem ist das natürlich, was sie da beobachten können, eine krasse Nachricht. Da sind jetzt wirklich Funken, sie können sehen, da geht elektrischer Strom durch, denn es ist der erste Nachweis der elektrischen Natur von Gewittern. Und das hat man seit Beginn des 18. Jahrhunderts zwar schon immer vermutet, wie Benjamin ja auch, aber einen Beweis gab es dafür bis dahin noch nicht. Und das wurde quasi mit seinem Experiment nachgewiesen.
Genau. Auch so ein Zufall, dass dann in dem Moment da ein Blitz einschlagen sollte. Also ist ja auch noch nicht gesetzt.
Ja.
Klar, man kann sich dann an den höchsten Punkt begeben und so darauf hoffen. Aber es müssen ja so viele Sachen zusammenkommen, damit das auch funktioniert. Aber ja, da hat es schon.
Ja, wir wissen leider nicht, wie lange das gedauert hat, das Experiment.
Genau. Ja, so richtig viel ist davon, zumindest das, was wir finden konnten, nicht bekannt. Aber dass es eben dann funktioniert hat. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz klären, was wir heute über Gewitter und die Entstehung von Blitzen wissen, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Also Gewitter können sich bilden, wenn feuchte Luftmassen, die wärmer sind als ihre Umgebung, zusammenströmen und aufsteigen. Deswegen ja Sommergewitter. Also warme Luft steigt ja immer nach oben. Und wenn jetzt der Wasserdampf in der Luft kondensiert, dann entwickelt sich erstmal eine Haufenwolke, die Meteorologen als Cumulus bezeichnen. Ein Haufen Wolke klingt einfach auch so treffend. Also sieht wirklich aus wie so ein Haufen.
Süß, ne?
Ja. Und falls die äußeren Bedingungen günstig sind, strömt die feuchte Luft weiter in die Höhe und der Wolke wächst so ein ambossförmiges Dach. Das sieht auch echt gewaltig aus, das aus winzigen Eiskristallen besteht.
Ja, weil es dann schon so weit oben ist. Ne?
Ja, ja, genau.
Es wird einfach sehr kalt dann nach oben.
Und wer hätte gedacht, dass sozusagen, während man hier bei 30 Grad dann schwitzt, da oben gerade sich eben Eiskristalle auftürmen. Also das
ein Dach aus
zu zeigen,
Eis,
ist ja auch erstmal eine Kunst. Und diese Cumuluswolke wird dann zum Cumulonimbus, zur Gewitterwolke. Das ist auch so ein Wissen, was man gut mal für Wer wird Millionär gebrauchen kann. Und während sich die Gewitterwolke auftürmt, trennen sich in ihrem Inneren die Ladungen durch Reibung, Stöße und Zerstäuben der Wasserteilchen. Also da geht einiges ab. Die Eiskristalle laden sich da positiv auf und die Tropfen negativ. Und dadurch entsteht im kalten oberen Teil der Wolke ein Gebiet positiver Ladung, während nahe dem Erdboden negative Ladung überwiegt und dazwischen bildet sich ein elektrisches Feld, das schließlich bis zur kritischen Schwelle von ungefähr 170.000 Volt pro Meter ansteigt. Ein gigantischer Kurzschluss kündigt sich an und das ist dann der Blitz. Kann sich dann innerhalb der Wolke oder zwischen Wolke und Boden entladen und ja, dann sieht man diese gewaltigen Blitze als so Lichtentladungen.
Ja.
Ich finde, wenn man weiß, wie das Ganze im Detail funktioniert, klingt es noch viel gewaltiger. Und man merkt ja auch, wie die Luft sich so richtig auflädt vor einem Gewitter. Also das ergibt ja auch irgendwie alles Sinn. Also die ist ja so richtig so zum Zerreißen gespannt, vor einem Gewitter.
Ja, und dann auch, wie schnell dann auch so ein Blitz halt unten ist, ne? Also ich finde, da merkt man auch immer, was da für eine Kraft hinterstecken muss, so. Du kannst es ja gar nicht fotografieren oder irgendwie festhalten, so.
Ja,
kaum.
Ja, ja.
Ja, aber falls das jetzt komplex war, merkt euch, ein Blitz ist quasi ein Kurzschluss in der Wolke.
Genau.
Genau, ein gewaltiger Kurzschluss. Und es gibt tatsächlich, das können wir euch ja auch nochmal eben erklären, verschiedene Blitztypen. Und einer von denen tritt am häufigsten auf, der negative Wolke-Bodenblitz. Dabei wandern zunächst negative Ladungsträger im sogenannten Leitblitz ganz ruckartig in Richtung Boden und bereiten damit so einen ionisierten Kanal vor, also einen Kanal, wo der Blitz dann durchschießen kann. Und ionisiert bedeutet, dass die Atome und Moleküle aus der Luft Elektronen freisetzen, sodass ein elektrischer Strom fließen kann. Und der Boden unter dem Gewitter, der lädt sich währenddessen positiv auf. Und an hohen freistehenden Orten ist dieses elektrische Feld besonders groß, also zum Beispiel auf Kirchtürmen. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass also der Gewitterwolke von diesen besonders hohen Stellen besonders viel positive Ladung entgegenströmt, die dann diesen perfekten Kanal zwischen Wolke und Boden entstehen lassen kann. Und wenn sich der Blitz jetzt entlädt, also meistens passiert das nicht nur in einem ganz großen Blitz, sondern in so mehreren einzelnen, kann sich diese ganze Stromstärke entladen von bis zu 100.000 Ampere.
Mhm. Hui. Wahnsinn. Also ja. Deswegen nicht auf hohen Kirchtürmen oder irgendwie hohen Bäumen oder so rumsitzen.
Ja. Es sei denn, also wir haben auch mal überlegt, für was könnte man diese Stromstärke nutzen? Also wie viel ist das eigentlich? Mhm. Und da haben wir einen Vergleich gefunden, du mochtest den nicht so, aber ich finde den eigentlich cool. Ich finde den anschaulich. Man könnte mit dieser Stromstärke von 100.000 Ampere sich 12 Stunden lang die Haare föhnen. Ja. Natürlich macht das niemand.
Aber man könnte.
Aber man könnte.
Vielleicht als Vergleich. Ja, man überlegt ja auch immer wieder, ob man nicht irgendwie aus Blitzen Strom generieren könnte, aber das ist dann doch nicht so viel wie sowas wie zum Beispiel ja die Energie, die man aus der Sonne ziehen kann, mhm, die ja viel gleichmäßiger vorhanden ist.
Ja, also vor allem das,
also ne? Richtig zu einem Ziel oder zu einem Ergebnis ist man da bei der Stromgewinnung noch nicht gekommen bei Blitzen.
Ja, und da musst du dir auch schon überlegen bei der Sonne, wie speichere ich die jetzt, damit ich die dann auch an einem bewölkten Tag nutzen kann.
Ja,
und
ja, genau.
Wie oft im Jahr hast du mal einen Blitz dann da?
Genau,
einfangen kannst.
Genau an der Stelle und so weiter. Also das ist schon alles irgendwie zu kompliziert. Und wie gesagt, ist dann doch auch nicht so viel Energie, die man da speichern könnte. Ja, jedenfalls diese gewaltigen Entladungen werden dann durch Blitzableiter in die Erde abgeleitet, zum Glück. Und das schützt eben Gebäude und die Menschen, die darin leben. Ja. Und Benjamin Franklin hatte also schon die richtigen Ideen, wie man diesen Blitz ableiten könnte oder Blitze generell ableiten könnte. Einmal eben in diesem Häuschen auf einer exponierten Stelle, aber ein anderes Experiment von ihm ist sogar noch bekannter. Und zwar soll dabei mit einem elektrischen Drachen in einer Gewitterwolke Elektrizität gesammelt werden, um die elektrische Natur der Blitze zu beweisen. Mhm. Bei diesem Experiment ist leider nicht bewiesen, wie und ob es tatsächlich durchgeführt wurde. Er hat sich halt vorgestellt, dass er mit einem Drachen auf ein freies Feld rennt und das bis in die Wolken, dieser Drache bis in die Wolken reingeht. Angeblich hat Benjamin das Experiment mit seinem Sohn sogar durchgeführt. Davon gibt es sogar Zeichnungen, die aber sehr viel weiter danach entstanden sind. Aber sicher ist es eben nicht. Und wahrscheinlich wäre so ein Versuch sogar lebensgefährlich gewesen,
ja.
Deswegen ist es relativ unwahrscheinlich.
Dann wäre man selber ja wieder der Blitzableiter gewesen.
Ja, genau. Er hätte dann am Ende dieser Schnur einen Schlüssel befestigt und dann wäre quasi der Blitz in den Drachen eingeschlagen und wäre aus diesem Schlüssel abgeleitet worden und hätte da dann Funken geschlagen. Also ja, es ist ein wilder Versuch, der, wie gesagt, wahrscheinlich so nie durchgeführt wurde, aber das, was er daraus abgeleitet hat, das war schon wichtig und auch richtig. Er glaubt nämlich, wenn Gewitter elektrische Erscheinungen sind, dann sollte eine entsprechend aufgestellte Metallstange auch in der Lage sein, einen Blitz ohne Schäden in die Erde abzuleiten. Also genau das, was eben Blitzableiter heutzutage auch wirklich machen. Und das ist natürlich damals ein verlockender Gedanke, weil Gewitter ja so Mitte des 18. Jahrhunderts echt eine permanente Gefährdung, vor allem für Kirchtürme und andere hohe Gebäude waren und dann eben auch für alle umstehenden Gebäude, wenn die irgendwie Feuer gefangen haben. Also
ja,
wäre schon gut, da eine Lösung zu finden.
Ja, deren Dachstuhl dann direkt aus Holz war und wahrscheinlich
genau,
lichterloh gebrannt hätte.
Genau.
Und trotzdem bleiben die Naturforscher damals skeptisch, vor allem, weil sie unsicher sind, ob die Metallstangen überhaupt in der Lage wären, diese enormen Mengen an Elektrizität, die einen Blitz ja hat, gefahrlos in die Erde abzuleiten. Laborexperimente mit Modellhäusern und elektrischen Funken, die waren zwar erfolgreich, aber das jetzt zu übertragen von den Laborexperimenten in die Realität, ja, da sind sie irgendwie nicht so sicher, ob man das jetzt machen kann. Das wird damals sehr stark diskutiert und ist umstritten. Einige Kritiker glauben sogar, dass die Ableiter Blitze regelrecht anlocken könnten.
Ja, gut. Der Gedanke ist nicht so fern, ne, wenn man da noch gar nichts drüber weiß. Aber
ja.
Wie so oft in der Geschichte der Menschen sind die Leute erstmal skeptisch bei neuen Erfindungen. Wir kennen das heutzutage immer noch. Mhm. Irgendwann wird der Blitzableiter dann aber akzeptiert. Aber die genaue Ausführung bleibt auch da noch umstritten. Also es gibt so verschiedene Theorien, was besser ist. Also soll jetzt am Ende eine Eisenstange sein, die spitz ist, so wie Benjamin das vorgeschlagen hat, oder soll am Ende die Stange mit einer Kugel abschließen. Das hat nämlich ein Konkurrent von Benjamin sich ausgedacht. Das heißt, der heißt Benjamin Wilson. Noch ein mein Benjamin Gott. Hier. Und es gibt richtig, ja, es gibt richtig Streit zwischen den beiden und es eskaliert irgendwann total. Mann. Und dieses Ringen um den besten Blitzableiter hat dabei aber auch immer eine politische Komponente, weil Benjamin Franklin zu der Zeit schon für die Unabhängigkeit der nordamerikanischen Staaten streitet. Er hat ja nicht nur dieses eine Hobby, sondern noch ein paar andere Anliegen.
Projekte.
Ja. Ja. Also ja, wer sich eben für welchen Blitzableiter ausspricht, das hing dann auch immer damit zusammen, wer in welchem politischen Lager steht. Also so ganz frei von eben diesen politischen Einstellungen war diese Diskussion dann halt leider auch nicht. Also es war noch ein weiter Weg, dass dieser Blitzableiter und diese Idee dann auch wirklich umgesetzt wurde.
Und tatsächlich wird auch heute immer noch ein bisschen diskutiert, was denn jetzt der perfekte Blitzableiter wäre. Also diese Entwicklung ist noch nicht komplett beendet. Immerhin ist es jetzt heute schon Alltag, dass es Blitzableiter überhaupt gibt und es ist auch kein Politikum mehr, einen anzubringen. Aber Benjamin war damals wirklich einer der Ersten. Er war der Erste, der die Idee hatte und wird deshalb, ohne dass er es weiß, damals schon in Europa zu einer wissenschaftlichen Berühmtheit.
Ja, Wahnsinn. Also einer wissenschaftlichen Berühmtheit, daneben noch zu einer politischen Berühmtheit. Benjamin hatte sehr, sehr viele Talente. Denn, und das dürfte von ihm bekannt sein, er setzt sich ja dann erfolgreich für die Unabhängigkeit der nordamerikanischen Kolonien ein und gilt als Gründerväter oder als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Aber was man eben auch über ihn wissen sollte,
er hat auch den Blitzableiter entwickelt.
Ja, so sieht's aus. Also das darf man nicht mehr vergessen. Beim nächsten Gewitter an Benjamin Franklin denken.
Ja, wenn es jetzt nur noch nieselt und wir alle davon träumen, wie toll Sommergewitter waren, dann denken wir an ihn. Ja, nächste Woche wir wollen noch nicht zu viel verraten. Wir müssen auch noch ein bisschen entscheiden, welchen Fokus wir da legen. Aber wir können euch sagen, wir bleiben vielleicht so ein bisschen in dieser Welt, in der das auch nicht schlecht sein könnte, wenn man weiß, was eine Haufenwolke ist.
Also lasst euch überraschen, wohin der Ausflug genau geht. Das war auf jeden Fall hier, fand ich, ein sehr spannender Ausflug in die neue Welt sozusagen zu Benjamin Franklin und seinen vielen Ideen und Hobbys.
Und in die Gewitterwolke rein.
Wirklich. Wir scheuen hier keine Gewitterwolke für
Augen
euch.
Des Gewitters.
Nächste Woche hören wir uns dann wie gewohnt wieder. Ist ja ganz klar. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.